Ja, in den ersten 2 Jahren Spanien, da ist ganz schön was passiert. Ihr habt ein bisschen was gesehen, da war so die ein oder andere Überraschung dabei. Und ein Erlebnis, was sogar für die Spanier nicht so ganz normal ist, von dem möchte ich euch jetzt gerade berichten, ne? Das war am Anfang vom vergangenen Jahr, da sind wir zurückgekommen von so einer Kulturreise. Also wir haben das Privileg, auch andere Teile Spaniens zu besuchen. Da sind wir von Galicien an der Grenze zu Portugal zurückgekommen. Und dann kommen wir jetzt in unsere Wohnung rein, machen Türe auf, wollen quasi das Licht anmachen und es funktioniert nicht, der Schalter funktioniert irgendwie nicht. Dann haben wir bei der Nachbarin geklingelt und haben gefragt: Du, Carmen, hast du Licht? Und dann sagt die Carmen: Nein. Dann sage ich: Komisch. Und dann, was macht die Carmen? Die Spanier, sehr hilfsbereit und ein freudiges Volk, die Carmen hat dann ihren Nachbarn über uns angerufen, also 2 Stockwerke über uns hat sie ihn angerufen. Und der wiederum hat einen Freund angerufen, der mittlerweile Rentner ist, aber früher als Elektriker gearbeitet hat. Und dann sind sie zusammen in unsere Wohnung gekommen, also die 2 Männer, und haben eben versucht, so 2 Stunden lang das Problem irgendwie zu lösen. Es war nicht nur der Lichtschalter, da war mehr dahinter. Der Kühlschrank hat auch nicht funktioniert. Und dann nach 2 Stunden sagen sie mir: Sorry, wir können euch leider nicht helfen. Am besten redet ihr mal mit eurem Stromanbieter. Okay, nach einem Jahr ein Stromanbietergespräch war noch nicht so meine Spanischkenntnisse, dass ich sage: Unbedingt. Deshalb habe ich gefragt: Könnt ihr vielleicht für mich anrufen? Und dann haben die angerufen dort. Und dann hieß es: Es gibt keinen gültigen Vertrag für diese Wohnung, weil es nämlich einen Stromanbieterwechsel gab. Und es war wirklich unpraktisch. Wir konnten erstmal nur abwarten und dann waren wir da 3 Tage lang ohne Strom. Du hast es im Beispiel gebracht, wie schlecht es ist, wenn man dann kein Licht hat, den Strom nicht funktioniert. Wir haben Dinge wegwerfen müssen aus dem Kühlschrank und wir haben so richtig Groll innerlich gehabt, ja, Frustbewältigung. Jetzt kommen wir da aus Galizien zurück, sind müde und jetzt funktioniert unser Strom nicht. Spanische Kultur, Vermieterinnen vielleicht, Stromanbieter. Also da waren wir echt schlecht drauf. Und nach dem 2. Tag dann, da hat uns aber der Nachbar 2 über uns quasi gefragt: Ja, wie steht es denn jetzt in eurer Situation? Und die Antwort war: Ja, keiner weiß so richtig was. Aber was wir wissen ist, die Vermieterin hat scheinbar den Stromanbieterwechsel nicht beantragt, wir genauso wenig. Aber vor kurzem hat scheinbar jemand beim neuen Stromanbieter, also es gab dann auch einen neuen Stromanbieter, hat bei dem angerufen und hat quasi die Wohnung komplett vom Stromnetz abgemeldet. Also wenn man ein Haus das erste Mal anmeldet für Strom, so einen Status hatte dann unsere Wohnung. Und keiner weiß, wie das passieren konnte. Niemand. Und das war komisch. Das war wirklich merkwürdig, auch für Spanier, also nicht nur für Deutsche. Deutsche haben dann natürlich dann, also wir hatten ein noch größeres Problem damit, aber für die auch. 3 Tage im Dunkeln, ohne Licht, ohne Strom. Und das Einzige, was in dieser Zeit uns geholfen hat, was geleuchtet hat, das waren unsere Nachbarn. Das war die Carmen, die hat uns ihre Mikrowelle zur Verfügung gestellt. Das war der Nachbar 2 Uhr ober uns, der auch ein Stromkabel gelegt hätte über die 2, 3 Balkone runter durch unser Wohnzimmer rein. Also das war wirklich die Bereitschaft, die war auf jeden Fall groß. Aber wir haben gemerkt in dieser Zeit, wie aufgeschmissen man eben ist, wenn so der Strom fehlt, wenn das Licht fehlt. Und ihr habt es ja auch in der Einleitung schon gehört, wir wollen uns heute ein paar zentrale Verse anschauen, die für Jesus sehr wichtig waren, wie alles, was er gesagt hat, aber die auch für unser Selbstverständnis wichtig sind. Ja, wir haben jetzt gerade auch das Lied gesungen, ich weiß es eigentlich auf Englisch besser, dass wir uns definieren darüber, was Gott zu uns sagt, wer wir sind, richtig? Und heute schauen wir uns ein paar zentrale Verse an, die für uns in Spanien super wichtig geworden sind, aber ich glaube, die genauso wichtig sind für jeden, der sagt: Ich möchte eigentlich Jesus vertrauen, ich möchte ihm nachfolgen. Da geht es jetzt weniger um Mission, um Evangelisation und so, sondern es geht einfach um das Selbstverständnis einer Person, die sagt: Ich vertraue Jesus und ich folge ihm nach. Ich möchte mein Leben mit ihm leben. Und ich hoffe, dass wenn du sagst: Ja, so jemand möchte ich sein, oder du bist vielleicht auch erst sag ich mal, am Kennenlernen von Jesus, dass du heute so einen Jesus-Moment hast, wo er zu dir spricht, wo nicht ich rede, sondern er zu dir spricht in dem Ganzen. Und dich irgendwie berührt oder lebendig irgendwie aufweckt oder was du halt auch, er weiß, wie er es machen muss. Jesus gibt uns in den Kapiteln 5 bis 7 im Matthäusevangelium sowas wie ein Betriebssystem für seine Nachfolger. Und die Sache bei dem Betriebssystem ist ja, bei Windows, Android oder iOS, man braucht regelmäßig Updates, damit am Ende das Gerät so funktioniert, wie sich das der Hersteller gedacht hat. Und mit der Bergpredigt in 5 bis 7 im Matthäusevangelium, in den Kapiteln, da ist es so, als ob Jesus sagt: Wenn du mir nachfolgst, dann ist das dein Betriebssystem. Lass dich von mir updaten. Und einen, so einen kleinen Teil, den schauen wir uns eben heute an. Und da lesen wir jetzt gemeinsam die Verse 13 bis 16 aus dem Matthäusevangelium. Da heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Ihr seid das Licht der Welt. Das sind zwei Sätze, die Jesus zur damaligen Zeit ganz einfachen Leuten zugesprochen hat. Seine Jünger, das waren ja Fischer, da waren Zöllner dabei, das waren einfache Arbeiter. Und die haben direkt verstanden, natürlich, was sich hinter diesem Bild von Salz und Licht verbirgt. Bei uns heute Salz, entweder man versalzt die Suppe oder es ist zu wenig drin, ja. Damals war Salz noch viel wichtiger, nämlich zum Konservieren von Fleisch, damit Fleisch länger verzehrbar war und nicht nur einen Tag genossen werden konnte. Und die Jünger wussten also, wenn jetzt Salz eine konservierende Funktion hat, dann haben auch scheinbar wir als die Jünger von Jesus so eine konservierende Funktion auf dieser Erde, weil wir sind das Salz der Erde. Und die Frage ist aber, warum muss überhaupt konserviert werden? Und es klingt ein bisschen drastisch, das hört man vielleicht auch häufig, aber Jesus nimmt da eben auch kein Blatt vor den Mund. Es ist so, dass unsere Welt so ein Ort ist, der in so einem Sterbeprozess irgendwie liegt. So wie das Fleisch verderben kann, so ist auch unsere Welt oder unsere Erde so irgendwie am Sterben ein bisschen. Und wir merken das Tag ein, Tag aus, Nachrichten, ganz klar, aber wir müssen gar nicht in die Nachrichten schauen, sondern wir können einfach unsere Wohnungstür aufmachen oder ein Haus, je nachdem, wo du wohnst, und dann rausgucken und dann merkt man da schon, ah, okay. Oder man lässt zu, vielleicht sogar manchmal besser, und schaut in die eigenen vier Wände und dann sieht man da Eltern, die nicht mal mit ihren Kindern reden, wegen irgendeiner Geschichte. Ehen, die irgendwie kaputt gegangen sind oder am kaputt gehen sind. Ja, bei den Kindern, wie viel läuft da mit Mobbing, Hänseleien, im Internet vor allem, also gar nicht mal nur an den Schulen, sondern auch im Internet. So viele Abhängigkeiten, die man wahrnimmt. Und all diese Dinge zusammen sind wie so ein Sterbeprozess, in dem unsere Erde ist. Und Jesus, der weiß davon. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Dann geht es noch weiter, aber der Punkt ist jetzt mal hier. Aber er sagt da nicht, oh, arme Erde. Ich weiß es, es tut mir echt leid für dich, aber kann man nichts machen. Nein, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr wirkt dem Sterben in dieser Welt entgegen. Und vielleicht kennst du jemanden, der gerade irgendwie so einen Durchhänger hat. Jemand, der unmotiviert ist, ob es wegen der Arbeit ist, Beziehungen, was auch immer. Und vielleicht sieht Jesus in dir, als dem Nachfolger oder Nachfolgerin, das Potenzial, dass du diese Person aufmuntern kannst, dass du ihr Perspektive zeigen kannst, Mut zu sprechen kannst. Vielleicht hast du Freunde, vielleicht ist es auch ein Paar oder eine Beziehung, in der Ehe, wo Spannung da ist, wo Unvergebenheit da ist und du merkst, die Leute, die reden nicht mehr, meine Freunde reden da nicht mehr viel miteinander und vielleicht möchte ich Jesus ermutigen zu sagen, hey, du könntest dort vielleicht jemand sein, der irgendwie für Versöhnung nicht sorgt, aber vielleicht in die Richtung ermutigt. Wir sind in so einer Beziehung auch drin, in Spanien, mit einem Ehepaar, wo wir merken, das sind große Probleme da und wir wollten eigentlich das noch, bevor wir nach Deutschland kommen, mal fragen, hey, könntet ihr euch vorstellen, dass wir uns zu viert mal hinsetzen und darüber reden? Das wollen wir jetzt machen, wenn wir zurückgehen, weil wir gedacht haben, wenn dann ein nächstes Gespräch kommt, dann sind wir nicht mehr da, das wäre doof. Also diese Dinge sind einfache Beispiele vom Konservieren, ja? Aber Jesus gibt uns kein Manual, was heißt das, keine Anweisung schriftlich, so isst man das Salz der Erde, das gibt's nicht. Weil nämlich, super weißer Spruch, Salz ist Salz, weil es Salz ist. Wer hätte es gedacht? Es ist automatisch konservierend in seiner Funktion, weil Gott es nämlich so geschaffen hat. Und so ist es auch mit seinen Jüngern. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir automatisch diese konservierende Funktion. Warum? Weil wir eben mit Jesus zusammen sind und weil er selbst sagt, dass er das Leben ist. Und weil er vor über 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist, in diesen Sterbeprozess rein, der damals auch schon da war, und mit ihm ist Hoffnung zurückgekommen. Und für die Jünger damals, am Anfang ihrer Zeit, musste dieser Satz, ihr seid das Salz der Erde, wirklich lebensverändernd gewesen sein. Einfache Männer, ich habe es ja schon gesagt, und Frauen. Und Jesus weitet ihren Horizont aus den eigenen kleinen Horizont und sagt, ihr seid eben das Salz der Erde. Und danach hören die Jünger noch einen stärkeren Zuspruch, um den geht es jetzt auch ein bisschen mehr, das ist der Zuspruch vom Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Und Jesus hat es seinen Jüngern zugesprochen in dem Moment, als sie ja auf dem Berg waren, deshalb Bergpredigt, liegt da. Und in der Nähe von dort, da gab es auch eine Stadt und diese Stadt, die hieß Safed und die war auch auf etwa 900 Höhenmetern. Und deshalb sagt dann Jesus mit diesem einfachen Bild, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben, die ganze Welt kann sie letztendlich sehen. Und in Cuyera, da haben wir diese Burg hier auf unserem Berg, den ihr vorhin im Video gesehen habt. Und egal, ob es Tag ist, ob es Nacht ist, wenn du nach Cuyera reinfährst, dann siehst du die Burg aus der Ferne. Und mit dem Benaya war das ganz praktisch. Ab und zu, wenn wir dann unterwegs waren, spät abends gekommen sind, dann konnte man sagen, Benaya, schau mal, da ist schon die Burg, wir sind gleich da. Dabei waren es dann noch so 15 Minuten oder so. Aber das war so zum Überbrücken so eine Hilfe, weil diese Burg, die konnte nicht versteckt bleiben. Sie war nämlich auch auf einem Berg, sie hat geleuchtet, da war sogar Licht. Nachts ist da mit dran, damit man sie sehen kann. Und Jesus bringt dieses Beispiel dann eben noch von den Fackeln, beziehungsweise von dem Licht im Haus, ja, durch Fackeln oder Öllampen hat man das damals gemacht. Es gab nur einen Raum in den Häusern und dann hat man das auf so ein Gestell gestellt, damit wirklich alle im Haus Licht haben. Und Jesus sagt quasi zu uns und zu den Jüngern damals, ja, wie diese Lampe in diesem Haus, so seid ihr. Ihr seid das Licht der Welt, damit alle euch sehen können. Soweit, so gut. Ich glaube, wir haben diese Verse schon häufig gehört, aber ich möchte jetzt nochmal konkreter nachfragen, was ist eigentlich das Licht ganz konkret? Weil auf der einen Seite sagt Jesus, ihr seid das Licht und das heißt, wir leuchten automatisch, ja, die Lampen, die sind Licht, wenn man die anmacht, die leuchten einfach, die müssen sich nicht anstrengen. Aber auf der anderen Seite sagt er ja dann später ganz am Ende auch, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Und da wirkt es tatsächlich ja eher so, als ob wir dieses Licht, das leuchtet, als ob wir das vielleicht haben. Und meine Frage vielleicht voll theoretisch für den einen oder anderen, also sind wir jetzt das Licht oder haben wir das Licht? Was ist denn jetzt? Und vielleicht denkt ihr euch, Felix, mach's nicht so kompliziert, die grundsätzliche Aussage von Jesus ist doch klar, ja, Licht lebensverändert, brauchen wir zum Leben und so weiter und so fort. Aber hier kommt ein wichtiges Detail, ein Kapitel weiter vorher in Matthäus 4, da gibt es eine Verheißung, die der Matthäus schreibt aus dem Jesaja, aus dem Alten Testament. Und da geht es eben um Jesus, da geht es um den Messias, der kommen wird. Und da heißt es, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Und mit diesem Vers identifiziert Matthäus Jesus als das Licht. Das heißt, Jesus ist primär das Licht. Und das Licht, das die Jünger haben, um es leuchten zu lassen, ist Jesus selbst. Genauer gesagt, diese Beziehung zu Gott, der Mensch geworden ist. Das ist ja Jesus. Und diese Beziehung ist dieses Licht. Und weil sie in seiner Gegenwart leben, fangen sie auch an zu leuchten. Ja, sie reflektieren ungefähr so den Jesus wie der Mond die Sonne. Nachts sehen wir die Sonne nicht. Ist sie trotzdem da? Ja, sie ist trotzdem da. Sie ist nicht verschwunden. Woher wissen wir es? Weil der Mond leuchtet. Und weil der Mond da ist, wissen wir, okay, ja, die Sonne ist da. Und in diesem Sinne stimmen beide Aussagen. Die Jünger haben das Licht der Welt, weil sie diese Beziehung zu Jesus haben. Und dadurch sind sie aber auch selbst zum Licht der Welt geworden. Und wie beim Konservieren, auch schon Leuchten, ein einfacher Vorgang, da muss man sich eigentlich nicht anstrengen in dem Sinne. Aber der Dreh- und Angelpunkt von all dem ist diese Beziehung zu Jesus. Und gegen Ende schauen wir uns doch mal an, was dieses Lastleuchten wirklich konkret für uns im Alltag bedeuten kann. Jetzt spielen wir mal ein kleines Spiel. Ich hoffe, ihr seid noch alle da. Wir haben ja auch als Kinder- und Jugendreferenten gearbeitet, also Spiele sind immer willkommen. Ich habe ein paar Bibelverse, wo ich nicht sage, wo die herkommen, also sind aus der Bibel, aber ich sage nicht, wo sie stehen. Und ich lese die euch vor, einfach so bam, 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 runter. Und ihr habt am Ende eine Frage zu beantworten, aber die sage ich euch nicht jetzt, damit ihr gut aufmerksam zuhört und nicht gleich denkt, ah ja, ist klar. Okay, seid ihr bereit? Ja, gut. Also, in dir werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern um die Welt durch ihn zu retten. Ich bin das Licht der Welt. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Seid ihr bereit? Jetzt kommt die schwierige Frage. Was sind die zwei Wörter, die am meisten vorkamen? Nochmal ihr. Andi. Sehr aufmerksam. Okay, also netter Versuch, aber leider nicht. Richtig. Genau. Welt und Erde. Warum möchte ich euch das zeigen? Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott von Beginn an, ja, der erste Vers, der wurde Abraham zugesagt, in dir werden gesegnet werden. Alle Nationen der Erde. Gott von Anfang an hat ein Ziel und dieses Ziel ist seine Welt. Besser gesagt, ja, mit normalen Worten, seine Schöpfung, das, was er erschaffen hat und aber auch das, was eben von ihm getrennt ist. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 20, 21 auch, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wohin hat der Vater Jesus gesandt? In unsere Welt. Wohin sendet Jesus dich und mich? Auch in diese Welt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, Felix, warum wiederholst du dich? Ja, es ist jetzt so langsam klar. Warum ist es so wichtig für dich? Nicht, weil ich Missionar bin, sondern weil es für Gott wichtig ist. Weil es unglaublich wichtig für ihn ist und weil wir das häufig aus dem Blick verlieren. So in diesem Gemeindealltag, wenn man dann zusammen ist oder hier im CVJM, eine geistliche Familie und auch so miteinander sich gut versteht, als offener Abend CVJM, da ist man so in seinen eigenen vier Wänden manchmal, ja, das ist bei uns in Spanien nicht anders. Und wir drehen das so ein bisschen, das Motto, und dann denken wir, wir sind das Licht der Kirche. Wir sind das Salz der Gemeinde. Und der Blick geht nach einer gewissen Zeit immer wieder automatisch, weil wir so ticken, nach innen. Ja, wir diskutieren über Meinungsverschiedenheiten unter uns Christen doch ganz viel. Irgendwie Lobpreiskultur, kann man das Lied singen oder nicht? Predigtstil vielleicht, Einrichtungsstil, lauter solche Sachen. Und dabei passiert es ganz schnell, dass wir eben den Blick für unser Selbstverständnis als Christen, als Nachfolger irgendwie aus dem Blick verlieren. Jesus sagt, Licht der Welt, Salz der Erde, der Blick geht nach draußen zu meinem Nächsten. Und das ist auch das, was uns verbindet, dass wir diese gemeinsame Zielrichtung, diesen gemeinsamen Horizont haben. Und das Spannende ist, Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt ziemlich direkt, wenn das Salz seinen Geschmack verliert, dann dient es zu nichts. Es wird hinausgeworfen, von den Leuten zertreten. Und tatsächlich sind es Gerichtsworte von Jesus. Ja, wir denken, ja, Jesus, das kann doch nicht sein. Du bist doch geduldig und barmherzig. Und wie kann das, das klingt jetzt ein bisschen hart. Es ist so, Jesus ist barmherzig und geduldig. Aber ich glaube, mit diesem Satz sagt Jesus viel mehr was über uns aus, als über etwas, was er sagen wird oder machen wird. Und es passt auf, ich glaube, dass er damit ausdrücken möchte, wenn wir Salz sind, das nicht salzt und Licht, das nicht leuchtet, dann haben wir bereits aufgehört, Jesus nachzufolgen. Okay? Weil der Geschmack und das Licht, die kommen ja von Jesus. Das heißt, wenn wir Salz sind, das nicht Salz, Licht, das nicht leuchtet, dann haben wir vielleicht in Wirklichkeit bereits aufgehört, Jesus nachzufolgen. Und dann sagt er, okay, dann hat Licht nicht mehr seine Funktion und Salz hat auch nicht mehr seine Wirkung. Das dient zu nichts. Wer von uns will Salz zu Hause haben, das nicht salzt? Kein Mensch, oder? Also da ist er schon sehr, sehr klar. Und vielleicht erschrickt dich das ein bisschen, vielleicht ist es dir ein bisschen zu forsch, ein bisschen zu stark, zu direkt. Vielleicht denkst du, ich fühle mich jetzt nicht so wie das Licht der Welt, ja, das ist so riesig, Salz der Erde. Meine Beziehung zu Gott, ja, die letzten Wochen, Monate, vielleicht ein bisschen auch schleifen lassen irgendwie, das hat nicht so, wie es schon war. Das ist mir ein bisschen zu viel, was du sagst. Und wenn das wirklich so ist, dass solche Gedanken irgendwie so spontan oder einfach bewusst kommen, dann möchte ich dir Mut machen. Das ist eine richtig gute Basis für Gott. Warum? Weil er nämlich ein paar Verse ganz am Anfang von der Bergpredigt sagt, glücklich die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und Jesus verspricht damit den Menschen, die vor Gott bankrott sind, die nichts vorzuweisen haben sozusagen, dass ihnen das Reich, Gottes Reich, der Himmel, dass das ihnen gehören wird. Jesus verspricht, dass er die Hände füllen wird. Wer bankrott ist, leere Hände hat, der kann nichts geben. Der kann erstmal nur empfangen. Der kann nichts vorweisen, der kann es auch nicht weitergeben an andere und er kann auch nicht leuchten. Er kann einfach erstmal nur empfangen, er kann nur entzündet werden. Und das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium, dass Gott dich und mich verändert von einer Person, die vor ihm nichts vorzuweisen hat, außer vielleicht als Unperfektheit und Schuld, in eine Person, der vergeben ist und die in dieser Welt leuchten kann und strahlen kann. Und das alles, weil Jesus gekommen ist, für uns gestorben ist, uns gezeigt hat, wie der Vater ist und wieder auferstanden ist. Das ist die Basis von unserem Glauben, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Und die Frage ist, möchtest du das auch? Möchtest du das auch? Weil sobald du dein Leben Jesus anvertraust, möchte er in dir und durch dich leuchten. Und deshalb sagt er ja dann am Ende, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nochmal, was ist das finale Ziel von Gott, von Jesus? Dass Menschen Gott als Vater preisen. Und ich gehe mal davon aus, das läuft über Beziehung. Also normalerweise bringe ich jemanden das nur da, wenn ich ihn wirklich kenne. Das heißt, dass Nicht-Christen Gott als Vater kennenlernen. Und ich stelle mir jetzt vor, wie manche vielleicht sagen, boah, aber ich bin kein Evangelist, ich kann schwierig mit Nicht-Christen irgendwie über den Glauben sprechen. Und da möchte ich dich auch ermutigen, Jessie und ich, wir haben diese Thematik. Jessie ist eine ganz andere Persönlichkeit, ein ganz anderer Charakter als ich. Und sie denkt auch manchmal, ich kann das nicht und so. Und da möchte ich jetzt sagen, bitte verkompliziere es nicht. Weil Jesus spricht hier gar nicht vom Evangelisieren, er spricht hier auch nicht vom Predigen oder vom Missionieren. Er sagt einfach, zwei Dinge kommen zusammen. Und wenn die zusammenkommen, dann ist es möglich, nicht nur ausschließlich so, aber dann ist es eben auch möglich, dass Menschen Gott kennenlernen. Und das einmal das Licht leuchten lassen und zweitens gute Werke. Also unser Reden und unser Sprechen, das muss übereinstimmen, damit die Leute uns das auch wirklich abkaufen. Wenn du von einem liebenden Vater sprichst, aber dich verhältst wie der Letzte, dann ist es sehr, sehr unglaubwürdig. Und bei den Werken ist es genauso wie in Johannes 15, wenn Jesus sagt, wer in mir bleibt und nicht in ihm, der wird viel Frucht bringen. Wer ist wieder der Ausgangspunkt von diesen guten Werken? Jesus selbst, die Beziehung, die wir zu ihm haben. Und jetzt ist aber der zweite Punkt die Frage, was bedeutet es, das Licht leuchten zu lassen? Da haben wir am Anfang kurz drüber gesprochen und das ist jetzt so der letzte Gedanke, den ich mit euch teile. Es ist einfach wie herausfordernd. Jesus ist das Licht, unsere Beziehung zu ihm und jetzt heißt es, das Licht leuchten zu lassen, diese Beziehung transparent werden zu lassen, dass sie sichtbar wird für andere Menschen. Nicht wie bei den Pharisäern, die dann in der Straße stehen und möglichst fromm wirken wollen, sondern natürlich eine transparente Beziehung zu Jesus, so dass die Leute es mitbekommen, dass du deine Beziehung mit in die Beziehungen, die du eh schon hast zu den Menschen, hineinnimmst und ihn nicht versteckst. Und da ist es egal, ob es dann dein Ehepartner ist, dein Freund, deine Freundin, ob das jemand ist auf der Arbeit, der Jesus kennt oder nicht. Und jetzt ein Beispiel eben, wie wir das versuchen, in Spanien zu leben, in unserem kleinen Dorf sozusagen. Und vielleicht ist ein Tipp dabei, der für dich auch irgendwie hilfreich ist. Und da ist der allererste Punkt, wie gesagt, die sind kurz und knapp. Suche Beziehungen zu Nichtchristen. Manchmal muss man das sagen, weil Christen sich ja, wie gesagt, gerne auch in so christlichen Bubbles aufhalten. Vielleicht ist es für euch gar kein Thema, dann nicht so wichtig. Aber Beziehung, nicht nur Bekanntschaft. Also such jemand, frag Gott, hey, gibt es jemanden, der nicht dich kennt und wo ich wirklich Interesse, Zeit investieren kann, wo ich nachfragen kann, wie geht's dem? Das als erster einfacher Punkt. Der zweite Punkt, bete für göttliche Momente. Wir hatten es leichter in Spanien, wir sind auf den Spielplatz gegangen, um Kontakte zu knüpfen. Das heißt, wir waren Menschen, sind es immer noch und deshalb haben wir ganz einfach Freunde gebraucht. Und so sind wir in die Beziehungen reingekommen und dann ist es so gewesen, dass wir Nummern ausgetauscht haben und ich jetzt mit einem Vater in Kontakt bin und wir haben uns ab und zu getroffen. Und jedes Mal, wenn ich mich mit ihm treffe, aber auch wenn ich mich mit jemandem aus der Gemeinde treffe, dann versuche ich das zu kultivieren, auf dem Weg dorthin zu beten und zu sagen, Jesus, bitte schenk mir diese göttlichen Momente, wo ich ganz natürlich zeigen kann, dass ich an dich glaube, mit dir lebe und dass du diese Person liebst und Interesse an ihr Leben hast. Und dann bin ich da auf dem Weg, bete und dann trifft man sich beim Handwerkerfrühstück um 11. Das ist so mein Favorite-Essen dort in Spanien, ist richtig lecker. Und dann der nächste Punkt, die Herausforderung mit Spanisch in meinem Fall und hier aber mit dem Kananäisch, dass man einfaches Deutsch spricht, beziehungsweise ich einfaches Spanisch. Also, dass man sich verständlich ausdrückt und von Jesus redet und nicht so eine christliche Sprache benutzt, weil wir sind nicht im Gemeindekontext. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, einfache Wörter zu finden, um eure Beziehung zu ihm zu beschreiben und an was ihr glaubt. Nicht so diese ganzen biblischen Wörter raushauen, von denen wir vielleicht selber manchmal gar nicht genau wissen, was heißt das jetzt eigentlich konkret. Das habe ich dort auch immer wieder mal probiert. Mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger. Der Punkt ist, aus den Fehlern zu lernen, ist entscheidend. Wir werden da immer irgendwie nicht alles perfekt machen. Das ist auch nicht der entscheidende Punkt. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, danach zu sagen, ja, und das hatte ich eben, ein Gespräch mit ihm über Eheprobleme. Es gab Beziehungsstreit so. Und dann hat er mich gefragt, wie macht ihr das eigentlich in eurer Ehe, wenn ihr so Zoff habt, wenn da Spannung ist? Hey, und das war so eine Vorlage. Das war so, da hätte ich so ganz natürlich dann davon erzählen können, ja, wir glauben auch an Gott, erstmal hätte ich gesagt, bei uns ist es genauso. Wir haben Stolz, wir wollen nicht aufeinander zugehen, das fällt uns schwierig und so. Aber wir haben diese Grundüberzeugung in unserer Beziehung, dass wir einander vergeben wollen, aufeinander zugehen wollen, weil wir an den Gott glauben, der uns auch vergeben hat, der auf uns zugekommen ist. Also gar nicht mehr, sondern einfach nur das. Ist mir aber erst zu Hause aufgefallen, dass ich das hätte richtig schön sagen können. Und dann habe ich das Jesus auch gesagt, hey, das war so ein schöner Moment, danke für den Moment. Das nächste Mal, wenn das wieder aufkommt, dann weiß ich, dass ich das sagen kann. In dem Moment hat es nicht geklappt, aber ist ja nicht so schlimm. Wir leben da ja noch länger hoffentlich. Genau, und dann der letzte Punkt, nicht um zu evangelisieren, sondern um von dem Gott zu reden, an den du glaubst. Über das Evangelium. Man meint als Christ, wir wüssten, was es ist, aber mach es erstmal verständlich, auf verständliche Art und Weise. Und da haben wir in Kleingruppen angefangen vor dem Sommer, Hauskreise sozusagen, und hatten das als Thema, ja, 2-Minuten-Version vom Evangelium, 5-Minuten-Version. Wie würdest du sagen? Und ganz schnell war klar, boah, also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt selber ausdrücken würde, von dem Gott zu reden, an den ich glaube. Und deshalb da die Ermutigung, vielleicht ist das was, zusammen mit jemand anderem tun, um das einfach auszutauschen. Eure Version, das hört sich jetzt so individuell an, eine biblische Version vom Evangelium, um das mit Menschen zu teilen, die dann doch vielleicht mal nachfragen und neugierig werden. Jesus nachfolgen bedeutet Salz sein und Licht sein. Salz der Erde, Licht der Welt. Eine transparente Beziehung zu ihm zu leben, ganz unverkrampft und natürlich. Amen.